Nun geht es zum Thema, was Vorratsdaten verraten. Das wird euch Timo Großenbacher verraten. Er ist Datenjournalist beim SRF und hat sich schon journalistisch mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung auseinandergesetzt über die letzten Jahre. Einen kleinen Applaus. Deine Bühne.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid, so pünktlich nach dem Mittagessen. Es ist immer ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich hoffe, ihr schlaft mir nicht ein, aber wir werden sehen. Ich rede heute über diese Vorratsdaten, Randdaten, Metadaten, was auch immer. Vielleicht zuerst ganz kurz, von wo komme ich? Ich komme von SRF Data. Wir sind so das Datenjournalismus-Team von SRF. Wir haben diese Webseite srf.ch/data, geht da drauf, solange es diese Webseite noch gibt. Schaut euch an, was wir gemacht haben. Wir machen sehr viel zu den Themen Datenschutz, Algorithmen, Überwachung. Wir haben erst gerade eine Maschine zur Gesichtserkennung gebaut, wo wir gezeigt haben, wie einfach es eigentlich immer noch ist, Hunderttausende von Bildern aus dem Internet zu ziehen und dann mit Open-Source-Technologie nach Gesichtern zu durchsuchen. Schaut euch das an. Und das zu mir, ganz kurz, ich arbeite seit 2014 bei SRF, eben als Datenjournalist. Ich doziere nebenbei noch an der Uni, an der ZHDK, und ihr findet meine Kontaktinformationen auf der Webseite, die E-Mail steht auch da unten, und ich habe auch PGP, wenn ihr mir was streng Vertrauliches mitteilen wollt. Nein, eigentlich sollte man immer PGP verwenden. Ich habe bereits verschiedentlich zu dieser Thematik Überwachung durch das BÜPF, also über Randdatenspeicherung, über IMSI-Catcher etc. pp. Habe ich schon recherchiert und publiziert. Das Jüngste war letzten Sommer, glaube ich, zusammen mit SRF Virus, intern bei uns die junge Zielgruppe genannt. Da war es die Idee, den jungen Leuten eigentlich auf Facebook und auf YouTube ein bisschen aufzuzeigen, was eigentlich täglich über sie gespeichert wird durch diese Vorratsdatenspeicherung. Und ganz lustig, also ganz wichtig hier auf diesem Teaserbild, diese große CD hier. Dazu komme ich dann gleich noch. Genau. Also, das wäre jetzt der Ablauf. Wir haben eine gesamte Stunde Zeit. Ich verspreche euch, dass ich nicht eine Stunde reden werde. Es wird dann noch genügend Zeit für Fragen geben. Ich hoffe, ich kann dann alle beantworten. Aber eigentlich möchte ich euch zuerst einmal so ein bisschen zeigen, um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich Vorrats- oder Randdatenspeicherung in der Schweiz? Dann ganz konkret Call to Action. Wie gelangt ihr an eure Vorratsdaten? Und dann drittens, was könnt ihr mit euren Vorratsdaten machen? Aber auch, was könnte dann eigentlich ein Angreifer, sage ich jetzt mal, mit diesen Vorratsdaten machen? Ich führe das dann noch aus, was ich damit meine. Und dann kommen wir dann zu den Fragen. Und dieser Vortrag ist anscheinend unter fortgeschritten klassifiziert, oder habe ich, glaube ich, selber gemacht. Weiß auch nicht wieso, aber also wenn es wirklich technische Fragen gibt, dann bitte auch einfach schnell vielleicht irgendwie zum Mikrofonständer gehen, dass dann nicht irgendwie 20 Minuten lang totale Unklarheit herrscht. Das wäre schon nicht die Idee. Gut, also Vorratsdaten, in Anführungszeichen. Das ist einfach so eine Definition von mir. Ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, da noch ins Bundesgesetz zu gehen. Ich würde das so definieren, das ist die Speicherung von sogenannten Randdaten. Das wird so offiziell kommuniziert, Randdaten seitens Post- und Telekommunikationsdienstleisterinnen. In der Regel oder eigentlich gesetzlich vorgeschrieben über 6 Monate und in der Regel hauptsächlich zwecks Strafverfolgung. Definiert im Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und wie gesagt, es gibt den Begriff Vorratsdaten, der ist in Deutschland ein bisschen populärer. Bei den Behörden in der Schweiz ist der Begriff Randdaten populär. Das wird auch so argumentiert, weil die Daten, um die es da geht, die fallen am Rande der Kommunikation an. Das sind nicht eigentliche Inhaltsdaten, sondern es sind eben eigentlich Metadaten. Und Metadaten sagen genau in Zeiten von, zum Glück, größerer Verbreitung von wirklich sicherer Kryptographie sehr viel über uns aus und werden auch immer begehrter natürlich bei den Strafverfolgern, aber vielleicht auch bei Werbetreibenden, bei klassischen Cyberkriminellen. Es geht gar nicht mehr oft um den Inhalt, weil der ist hoffentlich und in der Regel verschlüsselt, sondern es geht großmehrheitlich um diese Spuren, die wir hinterlassen. Gut, ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail. Was ist gemeint mit diesen Randdaten? Oder was ist Überwachung mit Randdaten? 2018, das ist die letzte Statistik des Dienst UPF. Also der Dienst UPF ist eben zuständig für die Durchführung dieser Überwachung. Und 2018 wurde da über 5000 Mal eine sogenannte rückwirkende Überwachung durchgeführt. Seitens Bund, Kantonen, Nachrichtendienst. Was man auch sieht, wenn man sich die Statistik anschaut, ich muss da immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Also zuerst mal, seit 2014 haben diese Überwachungen abgenommen. Das kann man mal sagen, wobei vielleicht nicht unbedingt markant. Was man aber auch sieht, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dieser dunkelblaue Teil, die sogenannte rückwirkende Überwachung, also nicht die Echtzeitüberwachung, wie zu Stasi-Zeiten, wo irgendjemand im Kämmerchen sitzt und zuhört, diese rückwirkende Überwachung, die nimmt einen immer größeren Teil ein. Und das ist mitunter sicher auch wegen der immer größeren Verschlüsselung der Echtzeitkommunikation. Also die Metadatenüberwachung wird wichtiger. Dann, was brauchen die Behörden oder was sind die Gründe, um so eine Überwachung anzuordnen? Es gibt also einen sogenannten Deliktkatalog, der ist auch eher umstritten, weil also ist wirklich öffentlich umstritten, weil es hat da auch sehr viele Kriterien drin, die so ein bisschen ja, komisch anmuten. Also Wucher, früher war glaube ich auch mal Zechprellerei drin, also es ist, wenn man irgendwie in einem Restaurant was isst und dann abhaut. Das gibt es jetzt heute gar nicht mehr, glaube ich, diesen Straftatbestand, aber war auch mal drin, Störung des Eisenbahnverkehrs, wobei es kann natürlich schon Konsequenzen haben, aber wenn man sich die Statistik anschaut, wann das angeordnet wird, dann sind das wirklich großmehrheitlich Vermögensdelikte, das kann natürlich von Diebstahl bis Betrug über alles mögliche Wirtschaftskriminalität sein und dann der zweitgrößte Teil ist Betäubungsmittelgesetz und wenn ich mich korrekt erinnere, reicht es mit einer kleinen Menge Drogen. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehe und 5 Gramm Marihuana verticke oder Koks oder was auch immer, also ich rede wirklich nicht von großer Drogendealerei im großen Stil, dann reicht das schon, um so rückwirkend überwacht zu werden. Also es heißt eben immer, schwere Straftaten gegen Leib und Leben und so weiter, aber wenn man sich die Statistik anschaut und diesen Deliktkatalog genau studiert, dann sieht man auch, es kann jeden treffen, kurz gesagt. Genau, das zu dem. Jetzt, was ist die Prozedur? Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist auch vielen nicht bewusst, also es war im Zuge meiner Recherche, bin ich da ein paar Mal gestolpert und dachte so, ja, was stimmt denn jetzt eigentlich? Weil so die offizielle Erzählung, auch auf der Webseite des Dienstes UPF, ist so die, dass man als Staatsanwältin oder als Polizist gelangt man zuerst mal an ein Zwangsmaßnahmengericht, also an eine gerichtliche Instanz, man fragt, darf ich Person XY rückwirkend überwachen oder Echtzeit überwachen? Dann sagt das Zwangsmaßnahmengericht, jawohl, ist okay. Dann gehe ich zum Dienst UPF. Der prüft noch formell, was läuft. Ist das ein Delikt, das gültig ist, das man überwachen darf? Und wenn das okay ist, geht der Dienst UPF zum Provider und stellt dann die Daten zur Verfügung, dem Staatsanwalt zum Beispiel. Je nach Echtzeit oder rückwirkend, mit verschiedenen Interfaces, mit verschiedenen Tools natürlich, mit verschiedenen Schnittstellen. In der Tat ist es aber so, also ich sage nicht, dass das falsch ist, was ich jetzt geschildert habe, das ist sicher auch ein Weg. Aber rein, was uns von SRF Virus und SRF der Staatsanwalt Stefan Walder erzählt hat, ist die Sachlage eher so, dass der Strafverfolger, der Staatsanwalt, der kann eine Überwachung anordnen, und zwar beim Dienst ÜPF. Der Dienst ÜPF macht eine kurze formelle Prüfung, dann wird das weitergeleitet an den Provider. Der Staatsanwalt muss dann innerhalb 24 Stunden zum Zwangsmaßnahmengericht gehen. Deswegen habe ich hier geschrieben Vorbehalt, Zwangsmaßnahmengericht. Das Zwangsmaßnahmengericht hat dann 5 Tage Zeit, das zu prüfen. Also theoretisch kann der Staatsanwalt schon 5 Tage lang überwachen, ohne dass irgendein Gericht sagt, dass das okay ist oder nicht. Und dann kann das Gericht immer noch sagen, halt, sofort Übung abbrechen. Und dann müssen die Daten vernichtet werden, notabene. Ja, aber aus einer IT-Security-Sicht, die ich so ein bisschen hier rüberbringen möchte, sind die Daten dann natürlich schon lange beim Staatsanwalt. Das ist so ein bisschen, und das kann man auch verstehen. Ich meine, wenn man jemanden wirklich Echtzeit überwachen muss, weil man weiß, da findet genau eine Kindsentführung statt oder was auch immer, dann macht es natürlich nicht Sinn, noch mehrere Tage auf den Entscheid eines Gerichtes zu warten. Deswegen wurde das wahrscheinlich so ausgestaltet. Was auch noch zu bemerken ist zum Zwangsmaßnahmengericht, ist ein bisschen sperriger Begriff. Wir haben bei SRF vorletzten Sommer eine Recherche gemacht. Wir haben bei 18 Kantonen die Zwangsmaßnahmengerichte, die eigentlich geheim sind, die allerhöchstens irgendwelche Statistiken veröffentlichen, haben wir nachgefragt, wie viele Anfragen werden da eigentlich positiv beantwortet, wie viele positive Bescheide gibt es, und das sind 97% der Fälle der Fall. Also, so viel zu dem. Gut, ein bisschen etwas Historisches zu den Randdaten. Seit wann beschäftigt uns das in der Schweiz? Soweit ich das richtig recherchiert habe, wurde diese moderne Form der rückwirkenden Überwachung wurde so ab Jahrtausendwende möglich. Damals gab es so die Vorläuferform von diesem BÜPF, und schon damals konnte man diese Mobilfunkdaten zu Strafverfolgungszwecken auswerten. Dann war ein ganz wichtiger Meilenstein war 2014 im April, als Nationalrat Balthasar Glättli seine Vorratsdaten kriegte von der Swisscom. Da ging ein Raunen durch die Szene, glaube ich, weil das hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand sonst geschafft. Kommen dann auch noch gleich das geht dann eben ums Auskunftsrecht. Dann im März 2018 trat das neue BÜPF in Kraft, das revidierte BÜPF. Das gab vor allem Neuerungen im Bereich technische Überwachung mit IMSI-Catchern und sogenannten Staatstrojanern. Da gibt es auch einen anderen Begriff dafür, Govware, aber diese Szene hier nennt es, glaube ich, eher Staatstrojaner. Und im März geschah aber noch was viel Wichtigeres im März 2018, da hat das Bundesgericht eine Beschwerde der digitalen Gesellschaft abgewiesen gegen diese Vorratsdatenspeicherung, wie zuvor schon das Bundesverwaltungsgericht. Und die DigiGest zieht das jetzt weiter ans EGM, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das haben wir heute, glaube ich, schon gehört in der Keynote. Komm gleich zum Ding, zu diesem Urteil. Was aber auch noch spannend ist, im letzten Februar, also ein Jahr her, hat die eidgenössische Finanzkontrolle einen Bericht, eine Prüfung entklassifiziert und veröffentlicht. Da geht es um die Wirtschaftlichkeit dieser Überprüfung. Da wurde geprüft, was nützt das und was kostet das. Und ja, das Ergebnis ist ein bisschen ernüchternd. Niemand hat eine Vollkostenrechnung. Man kann schon Zahlen nennen, aber es ist nicht so klar, was das System im Ganzen eigentlich kostet. Wenn man alle Player einbezieht, also zum Beispiel auch die Provider, die nicht groß zu Wort kommen in dieser Prüfung. Und was nützt es? Ist so, den Nutzen kann man nicht quantifizieren, aber alle, die es verwenden, finden es super. Ja, das steht in diesem Bericht. Und eben der ist öffentlich, könnt ihr euch anschauen, ist hier verlinkt. Genau, jetzt zu diesem Urteil. Da steht wörtlich, also eben, das, da heißt es dann ja, die Beschwerde wird abgewiesen gegen die DigiGuess. Die Vorratsdatenspeicherung darf nach wie vor durchgeführt werden. Da steht dann wörtlich, der Gesetzgeber, also National- und Ständerat, hat sich ausdrücklich für das System der umfassenden und anlasslosen Speicherung und Aufbewahrung ausgesprochen. Aufbewahrung von Daten über 6 Monate etc. Also eben, es ist umfassend und es ist anlasslos. Umfassend, jeder ist betroffen, also jeder, der telekommuniziert, sage ich jetzt mal, oder postalisch kommuniziert, ist betroffen. Und es ist anlasslos, das heißt, man wird über, also es werden Daten gespeichert ohne Verdacht. Ohne Anlass auf Verdacht. Was aber ganz wichtig, also das ist einmal ein bisschen ernüchternd und vielleicht traurig für gewisse, aber was aber dann schon noch wichtig ist, dass das Bundesgericht gesagt hat, aber halt, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, ihr habt trotzdem ein Recht auf Datenauskunft. Und die Swisscom und Co., die kann sich nicht weiter so auf Fernmeldgeheimnis und wie auch immer berufen. Jeder kann jetzt so ein Gesuch stellen und seine Daten rausholen. Und das habe ich gemacht, das haben wir gemacht, das haben wahrscheinlich schon ein paar von euch gemacht. Wer hat das schon gemacht? Vielleicht Hand hoch. Ja, es könnten ein bisschen mehr sein, 4, 5. Genau. Ich sage dann noch, wie das geht. Jetzt einfach noch kurz für den Scope hier. Also es gibt dieses BÜPF, dieses ganze Gesetz, es gibt eine Verordnung, es gibt diese IMSI-Catcher, es gibt die Echtzeitüberwachung und so weiter. Dann ist ein Teil davon, eine Teilmenge, ist diese rückwirkende Überwachung, diese Vorratsdaten. Und auch wiederum nur ein Teil davon ist die Überwachung der Mobilfunkrandaten. Also Postüberwachung ist auch ein Teil von rückwirkender Überwachung, aber notabene nicht Mobilfunküberwachung. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, wieder 2018, dann ist technologisch doch Post eher nischig unterwegs und Mobilfunküberwachung ist der allergrößte Teil. Und das kann Echtzeit sein, aber auch rückwirkend. Und der größte Teil, haben wir ja gesehen, ist rückwirkend. Was man auch sehen muss, ist, dass der allergrößte Teil der Provider, die Auskunft geben müssen, sind so die klassischen Mobilfunkbetreiber, Swisscom, Sunrise, Salt. Natürlich Swisscom und Sunrise und so auch noch Festnetz, aber das habt ihr gesehen, spielt eine kleine Rolle. Also kann man sagen, diese Mobilfunk rückwirkende Randdatenspeicherung über 6 Monate im Mobilfunkbereich, das ist der wichtigste Aspekt des BÜPF. Und dort haben wir jetzt Einblick, dort können wir jetzt schauen, was wird über uns gespeichert, dank diesem Bundesgerichtsurteil. Jetzt, wie geht das? Eben, das habe ich vorhin schon gefragt. Die digitale Gesellschaft hat so ein Gesuch veröffentlicht, ein Mustergesuch. Das findet man schnell. Und das ist einfach so, das ist am besten schriftlich, oder es muss schriftlich sein, am besten eingeschrieben mit Ausweis, mit Identitätsdokumenten, dass man beweisen kann, dass man wirklich nur selber diesen Mobilfunkanschluss verwendet hat. Also man kann da nicht irgendwie Daten vom Nachbarn einholen, notabene. Der Provider hat dann eigentlich 30 Tage Zeit, eine Frist von 30 Tagen. Und sonst könnte man das dann zivilrechtlich rausklagen, wenn die nicht spuren. Wird vielleicht auch zu wenig gemacht. Weil, also das sind so meine Beobachtungen, ich habe dann im Laufe der Zeit, es war im Laufe des Jahres 2018 und auch 2019, habe ich dann bei allen diesen drei großen Providern, habe ich diese Gesuche gestellt. Ich hatte da auch so Prepaid-Handys und so. Und Swisscom immer sehr vorbildlich, immer in Frist geliefert, schön dokumentiert alles. Sunrise eigentlich auch ein bisschen langsamer. Salt, ja. So eine spezielle Geschichte. Ganz am Anfang, so im April, Mai 2018, als das neu war, dieses Auskunftsrecht, haben sie natürlich argumentiert, ja, wissen Sie, es ist ein neues Projekt für uns und wir haben da nicht mega viele Ressourcen, das umzusetzen, wenn da jetzt jeder kommt mit seiner Anfrage. Und das muss man einfach auch sehen, oder? Das ist natürlich schon auch ein Aufwand für diese Provider, diese Daten zusammenzustellen. Nicht nur für die Strafverfolger, auch für die Kunden, die das rausverlangen wollen. Bei Salt war aber noch speziell, es kostete was. Und dann gab es noch eine andere Anekdote, also Kosten waren 100 Franken. Bei meinem Bürokollegen haben sie es einfach ungefragt auf die Rechnung gepappt. Bei mir haben sie wenigstens noch nachgefragt. ob das okay sei. Sie dürfen bis zu 300 Franken verlangen, gemäß Datenschutzgesetz. Es ist also eigentlich alles noch okay. Aber der absolute Gipfel fand ich das. Da habe ich schön eingeschrieben, einen Brief geschrieben und dann kriege ich wieder einen postalischen Brief zurück. Und da steht dann, ich kann es gar nicht lesen, danke für Ihre Anfrage, Sie müssen eine schriftliche Anfrage an die folgende Adresse richten. Und dann habe ich Ihnen ein kurzes E-Mail geschrieben, Entschuldigung, ich bin nicht zuständig für Ihre interne Postweiterleitung, danke. Und dann ging es dann irgendwie 2-3 Tage. Also ich finde einfach wirklich, alles was recht ist, aber irgendwo hat es eine Grenze mit dieser ganzen Gängelei. Und das ist für mich einfach nur pure Gängelei. So, das muss ich jetzt sagen. Gut. Gut, so sehen die Daten aus. Also jetzt von Swisscom, das sieht schon ein bisschen undurchsichtig aus, das Ganze. Das Wichtige habe ich rot angestrichen. Also wir haben hier einerseits den Timestamp, die konkrete Zeit, dann haben wir hier diese Adressen. Und das hat jeder Provider hat ein anderes Format. Da wäre jetzt Straße, Gemeinde und Postleitzahl. Und das ist NA, Net Access. Also da geht es vor allem um Mobilfunk, also um mobiles Internet. Unsere Handys sind ja eigentlich immer im Internet, wenn wir sie nicht im Flugmodus haben. Vielleicht auch dann, ich weiß es nicht. Aber sie sind eigentlich immer im Internet, sie kommunizieren immer mit einer Antenne. Das Netz muss immer wissen, wo ist dein Handy, sonst kann es die ganze Kommunikation gar nicht routen. Und deswegen ist es auch ziemlich einfach, diese Spuren abzuspeichern, logischerweise. Also eben auch, wenn ihr nicht telefoniert, auch wenn ihr nicht rumsimst, das macht heute wahrscheinlich sowieso fast niemand mehr, werden diese Net-Access-Daten sowieso gespeichert. Dann hier unten gibt es noch einen zweiten Datensatz, Telefonie. Und da sieht man jetzt schon einen Unterschied. Hier hat es eine Beginn-Adresse und eine End-Adresse. Also wenn man irgendwo unterwegs ist und telefoniert, dann ist hier wahrscheinlich einfach die Startadresse drin und die Endadresse und dann eben, wann es angefangen hat und hier noch die Zeitdauer, wie lange das dauerte. Und da muss ich einfach sagen, das muss man alles ein bisschen selber interpretieren. Da kann man gerne nachfragen, aber was man sicher nicht kriegt, ist eine schöne Dokumentation, schöne Datendokumentation, was jetzt diese einzelnen Felder eigentlich bedeuten. Ich habe dann auch mit anderen Leuten Rücksprache gehalten. Ich habe heute auch noch keine Ahnung, was PGW und so weiter und so fort bedeutet. War mir auch ein Stück weit egal, aber das ist alles Zeugs, das ihr selber rausfinden müsst. Sunrise gab es einen riesen Datensatz und hier ist wieder der Timestamp hier oben links und hier haben wir was Spezielles. Hier haben wir Beginning LACID, Beginning Cellside LOCID und dann hier unten Terminating. Also es ist wieder Startadresse und Endadresse. Hier aber nicht mit Adressen eben leider, sondern mit sogenannten Cell IDs. Also jede Antenne, nicht jeder Masten, jede Antenne hat so eine ID. Und die ist zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten. Ich verstehe das System heute noch nicht. Aber ich gehe dann noch kurz darauf ein, was man mit dem anfangen kann. Salt auch, die haben dann auch wieder so eine Unterscheidung zwischen NA und TEL, was dann auch so ist, ein bisschen komisch. Hier haben wir so Adressen in diesem Format und hier unten bei TEL steht dann irgendwie hinten dran immer nochmal die Gemeinde, aber ohne Umlaut jetzt plötzlich. Und ja, es macht alles so ein bisschen einen zusammengestiefelten Eindruck. Also wie gesagt, mal die Quintessenz von dem, überall ist das Format ein bisschen anders. Eben, und das habe ich schon gesagt, Metadaten zu den Metadaten gibt es nicht. Also es gibt keine Datendokumentation und es wird auch keine Auskunft gegeben in der Regel. Dafür sind Sie nicht zuständig. Sie müssen einfach die Daten liefern gemäß Datenschutzgesetz, aber eine Anleitung gibt es nicht dazu. Zu Roaming und internationalen Funkverkehr oder wenn man im Ausland ist, war es so bei mir, das kann sich auch geändert haben, Swisscom und Sunrise haben jeweils noch geliefert, okay, jetzt war er in diesem und diesem Land, Sunrise glaube ich sogar, bei welchem Provider, aber dann nicht genau wo im Ausland. Und Salt, bei Salt steht einfach immer nur international, wenn man im Ausland ist. Gut, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum spannendsten Teil. Was kann man damit herausfinden? Und ich rede jetzt nicht davon, was kann der Provider damit herausfinden, weil der hat ja die Daten schon. Ich rede nicht davon, was kann der Strafverfolger damit herausfinden. Das kann man sich dann auch alles ausmalen. Ich rede jetzt eher von dieser klassischen IT-Security-Perspektive. Was passiert, wenn die Daten in falsche Hände gelangen? Wenn die Daten irgendwo, sag ich jetzt mal, irgendwo ein Datencenter im Ausland, weil die Behörde, die Provider, die speichern das ja unter anderem im Ausland, diese Daten. Irgendein Datencenter wird gehackt, 200.000 Datensätze von Kundinnen und Kunden gelangen irgendwo ins Darknet, werden verkauft, gedealt, keine Ahnung. Die Leute, die Hacker, die kennen euch nicht, aber die denken sich dann irgendwie, lass uns die Daten mal anschauen. Was können wir jetzt damit herausfinden? Und zwar nicht, wenn man sich einen solchen Datensatz anschaut, sondern wenn man sich ja eben das Bulk Scale anschaut. Das heißt, man muss ja da auch irgendwie automatisieren. Und ich möchte da vor allem automatisiert draufschauen mit euch auf diese Daten. Leere Folie. Was geht semi-automatisch? Also ich semi in Klammern, das meiste kann man automatisch machen, aber die Interpretation ist dann vielleicht noch manuell. Also eben, man kann sicher mal das Kontaktnetz ausforschen, das geht aber nur für angerufene, angesimste Personen, weil in der Regel sind, zumindest wenn man die Daten als Datenauskunft kriegt, sind die, wenn euch jemand anruft, dann wird seine Rufnummer wird dann anonymisiert. Man kann natürlich argumentieren, bei den Providern ist es unanonymisiert gespeichert, logischerweise. Aber jetzt für uns ist es anonymisiert. Dann kann man Wohn- und Arbeitsgemeinde ziemlich einfach herausfinden. Kann man jetzt auch wieder sagen, das weiß ja der Provider schon, also zumindest die Wohnadresse. Aber eben, wir gehen jetzt von einem aus, der das nicht hat, der nur diesen Datensatz hat. Daraus kann man dann schließen, Arbeitszeiten, vielleicht auch den Beschäftigungsgrad, ob man an verschiedenen Orten arbeitet. Ich habe nicht alles von dem gemacht. Ich kann euch einfach ein paar Beispiele von dem zeigen, was ich gemacht habe. Man kann den Schlafrhythmus versuchen herauszufinden. Das funktioniert aber nur bei denen, die das Handy in den Schlafmodus, in den Flugzeugmodus versetzen, wie ich. Das machen wahrscheinlich nicht alle. Aber dann würde ich meinen, kann man das auch für das verwenden. Dann kann man sagen, wo jemand im Ausgang war. Reiseaktivität im In- und Ausland, also wie oft reist jemand, wohin geht er am liebsten in die Ferien im Inland oder auch wenn die Länder bekannt sind, in welche Länder, beliebte Wochenendziele und so weiter und so fort. Und diese ganzen Dinge, eben das ist Automatisierung, das ist natürlich klar, man braucht da ein bisschen IT und vielleicht also doch auch Programmierkenntnisse, sonst kommt man da nicht weit. Aber der böse Angreifer, die böse Angreiferin, die haben diese Kenntnisse natürlich. Genau, also das wäre jetzt mal so, das wäre jetzt mal Kontaktnetz, keine Ahnung, das sind die Leute, die mich angerufen haben, das ist wahrscheinlich meine Freundin oder hoffe ich zumindest und kann man so mal zusammenstellen, das fand ich noch spannend, fast 10 Stunden oder über 10 Stunden telefoniert in 6 Monaten. Und das sind nur meine Anrufe, notabene, weil nur die kann ich ja so auswerten. Da kann man das einfach mal visualisieren, das geht aber natürlich erst, wenn man das geokodiert hat. Also man hat diese Adressen, man hat diese Cell-IDs und man muss die zuerst natürlich noch mit einem Standort verknüpfen, dann kann man sie irgendwie plotten. Das ist noch nicht so spannend. Dann eben die häufigsten Gemeinden, wenn man dann diese Geokodierung macht und das dann auf Gemeinden umrechnet sozusagen, dann sieht man, ich war zum Beispiel fast immer in Zürich, dann war ich mal so noch in meinem Heimatort und da viel in den Bergen und das ist auch mal so noch nicht so spannend. Dann Arbeitsort ausrechnen, da kann man irgendwelche Heuristiken machen. Also Heuristiken sind so einfache Annahmen und Regeln, also ich verwende das zumindest so, dieses Wort. Also man könnte zum Beispiel einfach die Orte nehmen, an denen man ist, wochentags zwischen 8 Uhr morgens und 17 Uhr oder 9 to 5 und wo man dort dann die meiste Zeit verbringt. Und bei mir, also ich kenne das jetzt halt, diese 3 Adressen, die sind alle da beim Fernsehstudio, jetzt kann man da zusammenzählen, wie viele Stunden ich beim Arbeiten war. Ich komme dann noch dazu, dass das alles mit einer Prise Salz zu nehmen ist. Aber es ist dann schon noch, also wenn man sich dann diese 6 Monate Daten anschaut, dann sieht man da so, Toni Areal, das war effektiv wahrscheinlich, als ich da an der ZHDK am Dozieren war. Und irgendwie in Airola war ich wahrscheinlich auch mal irgendwie auf einer Skitour oder so. Also Genau, und dann gereiste Strecke kann man auch ausrechnen. Bedingt auch wieder die Geokodierung dieser Adressen natürlich. Und Entfernung von Glitches. Glitches, das sage ich dann gleich noch, was es ist, aber es hat dann oft so, es sind keine Fehler, aber es ist, sind so Ungenauigkeiten, weil wenn ein Handy im Netz ist, kann es gut sein, dass es in einer Antenne eingeloggt ist und dann wegen Bandbreitenproblemen oder keine Ahnung, weil gerade eine Wolke aufzieht oder so, wird dann auf eine andere Adresse, auf eine andere Antenne natürlich geswitcht, damit das Netz schön stabil läuft. Und das ist dann natürlich wie so ein geografischer Sprung von einem Ort zum anderen und dann springt es wieder zurück auf die andere Adresse und das kann dann eben solche Auswertungen schwierig machen. Und es gibt dann bestimmte Heuristiken wiederum, wie man diese Glitches entfernen kann, aber das muss man einfach tun. Und jetzt hier in meinem Fall war ich irgendwie 12.000 Kilometer unterwegs, Median 20 Kilometer am Tag, also so im Mittel. Und im Durchschnitt war ich 70 Kilometer unterwegs pro Tag. Und dann gibt es eben wirklich so Ausreißer, so hier war ich mal 600 Kilometer unterwegs. Und das war, glaube ich, wirklich etwas, da war ich in den Bergen unterwegs. Und in den Bergen gibt es natürlich sehr viele Glitches, weil da hat man auch oft sehr wenig Empfang. Und dann ist man plötzlich am Ende des, keine Ahnung, der Surselva und dann ist man wieder in Andermatt. Und so passiert das dann und das kann man dann vielleicht auch nur zu einem bestimmten Grad automatisiert rausfiltern. Schlafrhythmus, da sieht man meine bürgerliche Schlafzeit, beziehungsweise wenn ich mein Handy abgeschaltet habe in der Regel. Also irgendwie unter der Woche, 10:30 ist bei mir Ruhezeit. 7 Uhr schalte ich mein Handy an, am Wochenende ein bisschen progressiver unterwegs. Ich gehe ein bisschen später ins Bett. Das muss jeder für sich selber wissen, ob das dann stimmt. Das sind nur Durchschnittswerte. Dann Ausgang. Ich lasse jetzt da nicht komplett meine Hosen runter. Aber da war die Heuristik. Zeiträume zwischen 11 Uhr abends und 6 Uhr morgens, wo ich verschiedene Orte besucht habe. Also wo ich nicht einfach an meiner Stammantenne war, sage ich jetzt mal. Und da sieht man dann da verschiedene, und das war auch ein bisschen ernüchternd für mich, dass ich in diesen ganzen 6 Monaten, das ist die komplette Tabelle hier, dass ich da nur 10 Tage und mal im Ausgang war, oder Ausgang, in Anführungsschlusszeichen. Genau. Und das Problem ist natürlich, wenn man am gleichen Ort im Ausgang ist, wo die Stammantenne sitzt, dann kann man die Auswertung wieder nicht machen. Also wenn ich zum Beispiel an der Langstraße leben würde, Gott sei Dank nicht, dann, und dort in den Ausgang gehe, dann wäre das in meiner Heuristik kein Ausgang. Was geht nicht? Automatisch. Genaue Adressen eruieren. Also es ist nicht irgendwie so, dass man jetzt da genau... Also ihr könnt mir dann später widersprechen, aber ich behaupte, das geht nicht. Man kann jetzt da nicht den genauen Arbeitgeber herausfinden. Nur weil da die 3 Antennen in der Nähe des Fernsehstudios angezeigt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dort arbeite. Ich könnte auch zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Credit Suisse ist auch dort in der Nähe oder bei der Achse oder wo auch immer arbeiten. Also ganz genaue Adressen sind schwierig. Auch die Wohnadresse. Auch so etwas wie zum Beispiel Transportmittel zu eruieren. Also das wäre ja zum Beispiel etwas Denkbares. Ist die Person eher mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Bus oder was auch immer? Das geht auch nur sehr begrenzt. Und das Problem ist hier die Sparsity, also dass es relativ wenig Datenpunkte sind. Man hat da nicht alle Minute einen Datenpunkt, wo man dann irgendwie sowas wie Geschwindigkeit oder so rausrechnen könnte. Also eben, und das soll auch ein bisschen eine Message sein, was man in diesen Daten rauslesen kann, ist eben doch sehr beschränkt. Ich komme jetzt noch kurz zu so den technischen Problemen. Ich möchte da nicht zu lange verweilen. Aber das Problem ist sicher, erstens mal diese Geokodierung von diesen Adressen, dass man die wirklich auf korrekte Koordinaten kriegt. Dann das Zweite sind eben, es sind nicht kontinuierliche Aufzeichnungen, also ich kann nicht für jede Sekunde sagen, da war er dort, sondern das sind einfach so Momentaufnahmen. Sag dann gleich, was ich damit meine. Dann gibt es eben diese Glitches, habe ich schon angesprochen, und auch andere Ungenauigkeiten. Und was natürlich in der Schweiz besonders ein Problem ist, ist unsere unterschiedliche Topografie. Also im Bergraum hat es viel, viel weniger Antennen, ist auch der Empfang viel schlechter und dort ist eigentlich eine Auswertung ziemlich unmöglich. Und hier noch ein kleiner Seitenhieb, auch wieder von meiner Seite. Es wird ja oft auch angeführt, dass Notsuchen sind ein Grund für diese Speicherung, dass man Leute finden kann, die irgendwo verloren gegangen sind. Und das mag sehr gut funktionieren im Mittelland. Aber ich habe, glaube ich, einmal sogar gelesen, dass man damit irgendwelche Lawinenopfer finden könnte. Also wenn man Lawinenopfer finden kann mit dieser Methode, dann einfach noch kalt und tot. Weil wenn man innerhalb von 15 Minuten nicht aus dem Schnee gezogen wird, ist man ziemlich schnell tot. Und dafür gibt es, weiß Gott, bessere Möglichkeiten als diese ganze Randdatenspeicherung. Also eben die Topografie ist ein Problem und ich glaube, die ist auch ein Problem für die Strafverfolger. Genau, diese Geokodierung, ich habe das mit Google Maps gemacht, Google Maps APIs, also ich schicke da diese Adressen an die böse Datenkrake und ich kriege dann Geokoordinaten zurück. Das funktioniert relativ gut. Funktioniert aber nicht immer. Es gibt dann halt solche Adressen, die er nicht geokodieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Und da muss man dann halt selber schauen gehen und selber vielleicht diese GPS-Koordinaten da spezifizieren. Ich habe das Ganze übrigens mit R gemacht, das ist so eine Open-Source-Programmiersprache. Genau. Und das muss man so fast machen und das war dann auch wirklich, dieses Skript ist dann wirklich sicher über 1000 Zeilen lang. Nicht, weil ich besonders schlecht programmiere, sondern ja, vielleicht auch, aber weil das wirklich sehr aufwendig ist, diese Daten aufzuarbeiten, damit man sie dann überhaupt erst auswerten kann. Gewisse Adressen sind kann ich total nichts damit anfangen, also irgendwie TC Raum 3 Operator Zürich 8058, da muss ich dann wirklich schauen gehen, steht dort eine Antenne, jetzt in diesem Fall habe ich nichts gefunden oder irgendwie Lausanne 1000 hilft mir auch nicht viel, also das sind dann so wirklich so Ungenauigkeiten in den Daten. Das viel größere Problem sind natürlich diese Cell-IDs, die von Sunrise geliefert werden. Ich habe da mehrmals nachgefragt und die haben immer gesagt, nein, wir liefern keine Adressen, wir liefern sowieso keine Koordinaten, wir liefern nur diese Cell-IDs. Und das Problem ist, es gibt keinen öffentlichen Datensatz von Sunrise oder auch von Bacom, wo drin steht, diese Cell-ID ist diese Antenne an diesem Ort. Das ist Geschäftsgeheimnis. Kann ich auch ein Stück weit verstehen. Es gibt aber so Lösungsansätze, es gibt so diesen Mozilla Location Service, das hat es da ein bisschen rein verschoben, es gibt Open Cell ID, das ist auch so eine Initiative. Was da passiert ist, man hat eine App auf dem Handy, die läuft ständig, GPS läuft auch ständig und dann werden so über Crowdsourcing wird gesammelt, in welcher Cell ID bist du gerade. Und das wird dann mit den Geokoordinaten zusammen erhoben, an diese Dienste geschickt. Und mit diesen Diensten kann man dann wieder das Umgekehrte machen, wenn man eine Cell-ID hat, kann man dann schauen, wo waren die Leute, die zu diesem Zeitpunkt in dieser Antenne eingeloggt waren. Man kann eben das selber auch mitmachen. Es gibt so Apps wie Tower Collector. Ich habe das dann selber auch noch gemacht, um selber noch Daten zu erheben. Aber wichtig ist einfach, das ist nur der Nutzerstandort und nicht die Antenne, dass da gemessen wird. Und wenn man das dann anschaut bei den Sunrise-Daten, es gibt da diese LAC und diese LOC und in dieser Tower Collector-App hat es auch diese Zeile hier, Cell-ID wäre dann LOC. Und LAC wäre eben das hier. Das muss man alles rausfinden. Also ich fand auch sehr viele widersprüchliche Informationen im Internet und so Kauderwelsch, wo ich wirklich Mühe damit hatte, das zu verstehen. Also irgendwie der Utran Cell ID is a concatenation of the RNC ID and Cell ID is just the Cell ID, was auch immer. Und dann gibt es noch so Umrechnungsformeln. Und ich habe dann endlich habe ich dann einmal rausgefunden, dass Utran irgendwas mit UMTS zu tun hat und dass wenn man in einem UMTS-Netzwerk ist, die Cell-ID noch durch Modulo 65536 Modulo teilen muss und dann kriegt man dann diese Cell-IDs hier und dann kann man das geokodieren. Aber eben, wenn ich Sunrise angerufen hätte, dann hätten die mich wahrscheinlich ausgelacht mit so einer Frage. Von wo habe ich das? Wikipedia und Good Old Stack Overflow. Hilfsmittel auch noch bei der Geokodierung ist halt wirklich MapGeoAdmin mit diesen ganzen Datensätzen zu den 3G, 2G, 4G, mittlerweile auch 5G Antennenstandorten, das kann man dann auch verwenden, um zu schauen, könnte da überhaupt eine Adresse sein. Das Problem ist, der Eigentümer ist nicht bekannt, also wäre ist natürlich schon bekannt, aber der Datenherr dieses Datensatzes, das BAKOM, Bundesamt für Kommunikation, will das nicht rausrücken, wiederum Geschäftsgeheimnis. Vielleicht ist bei kantonalen Stellen mehr zu erfahren, aber das habe ich dann nicht auch noch probiert. Und eben diese Geokodierung, die ist gezwungenermaßen ungenau. Also ihr habt eine Adresse, Google sagt, das ist dort, aber Google kann auch sagen, das ist 300 Meter weiter drüben. Und ich habe hier so einen Plot gemacht, wo man sieht, das ist so die Entfernung von einer Antenne. Und ich habe da immer noch sehr viele geokodierte Standorte da, die über 500 Meter entfernt sind von dem Ort, wo eigentlich die nächstgelegene Antenne wäre. Also da ist man auch ein bisschen eingeschränkt. Noch zu diesen Momentaufnahmen, das ist einfach wichtig zu beachten, so sehen dann die Daten aus. Also ich habe hier irgendwie die Adresse Wirmensdorfer Straße und dann kommt das Datum und der Zeitstempel und jetzt 7 Minuten später kommt der nächste Eintrag an einer anderen Adresse. Was ist dazwischen? Ab welchem Moment war ich bei dieser anderen Adresse? Es kann mir niemand garantieren, dass ich erst genau zu diesem Zeitpunkt bei dieser Adresse war oder dass ich erst zu diesem Zeitraum irgendwie eine SMS geschickt habe oder im Internet war. Das sind alles für mich noch komplett offene Fragen. Was passiert da dazwischen und wie muss man das überhaupt interpretieren? Also das sind so Ungenauigkeiten, die inhärent sind in den Daten, solange sie keine klare Dokumentation haben, wie sie eigentlich entstehen. Genau, und dann gibt es einfach auch noch Fehler. Also zum Beispiel, hier habe ich so Rietlistraße, das ist irgendwo beim Schaffhauserplatz, aber da war immer diese Adresse Zürich 40 Sielfeld 8040. Also die Rietlistraße ist nicht im Sielfeld, das ist offensichtlich irgendein Fehler. Und das kann es halt auch immer geben, aus welchen Gründen auch immer. Das habe ich schon gesagt, eben was hier passiert ist. Hier war ich beim Radiostudio in Bern, Schwarztorstraße, 11:42 Uhr. Und dann zum gleichen Zeitpunkt war ich da irgendwie an dieser Haslerstraße, die ist irgendwie, glaube ich, 1 Kilometer entfernt. Und dann war ich wieder bei der Schwarztorstraße 1 Minute später. Und logisch habe ich ihn in dieser Zeit nicht wegbewegt, aber in den Daten taucht das halt so auf. Die Frage ist dann, was macht die Polizei damit? Aber das ist eine ganz andere Frage. Topografie eben schon gezeigt, wenn man da natürlich in Zürich unterwegs ist, gut, da war ich auch viel mehr unterwegs, aber da gibt es viel mehr Antennen natürlich, als jetzt irgendwie, weiß doch nicht, in Engelberg, wenn man da irgendwie am Wandern ist oder so, da ist man ständig in der gleichen Antenne. Oder eben, es gibt dann diese Glitches. Gut, das führt mich eigentlich schon fast zu meinem Fazit, aber jetzt rede ich auch schon 40 Minuten. Die Auswertung ist, wie gesagt, sehr aufwendig, also die automatische Auswertung. Man muss mit Heuristiken arbeiten, aber man kann doch auch etwas rausziehen. Es ist aber schon so, die Datenqualität ist einfach zu schlecht. Und damit sage ich nicht, die Daten enthalten Fehler oder so, aber die Daten haben nicht die Qualität, die nötig wäre, um wirklich brutal genaue, sage ich jetzt mal, Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Also das mit dem Nachvollziehen, ob jemand in einem Bordell war oder so, das würde ich behaupten, ist mit diesen Daten sehr, sehr schwierig. Vielleicht können sie ein Indiz sein für irgendwas, aber rein nur auf diesen Daten irgendwelche Aussagen machen, das wäre einfach auch gefährlich, finde ich. Und eben das ganz klar, die ganz klar größte Gefahr ist eigentlich wirklich dieses manuelle Nachstellen. Was man machen kann, wenn man einfach so einen Datensatz hat, weil es ist schon so, es sind einfach 6 Monate Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal, sind schon in diesen Daten. Und das wird dann einfach bewusst, wenn man das manuell anschauen geht. Ich habe hier noch ein kleines Video, eben diese junge Zielgruppe, ich hoffe, es funktioniert mit dem Ton. Es hat das so ein bisschen, ich muss da mit der Maus rüber. Maus, wo bist du?
Ich habe meine RAM-Daten auf einer CD bekommen. Du hast sie analysiert. Das heisst, du weißt jetzt alles über mein Leben.
Oh, mehr oder weniger.
Stimmt natürlich nicht. Aber geh da mal zu diesem Ausschnitt. Bin ich schon wieder ein bisschen.
Ich habe meine RAM-Daten auf einer CD.
Er hat natürlich schnell herausgefunden, dass du... Du bist wahrscheinlich irgendwelche Verwandten.
Moment!
Also irgendeine Adresse von dieser Antenne, wo die steht. Und nachher halt einen Zeitpunkt. Und mit diesen beiden Informationen, Ort und Zeit, kannst du nachher relativ viel herausfinden. Sachen halt über die täglichen Routinen, die man hat im Leben, oder? So wiederkehrende Muster eigentlich.
Okay, also und was hast du herausgefunden?
Was ich sehe zum Beispiel, was ich noch spannend gefunden habe, ist an Weihnachten, also an Heiligabend, in der Nacht vom 24. auf den 25.
Ich will nicht drüber reden.
Okay. Auf jeden Fall bist du dort irgendwie zwitz in der Nacht, oder sagen wir am frühen Morgen noch in Basel unterwegs gewesen, wenn andere Leute doch ihren christlichen Schlaf machen. Aber was ich noch geil gefunden habe, du bist dann irgendwie so am 7. am Morgen, glaube ich, oder so, bist du dann wieder daheim gewesen. Aber das Coole ist, am Nami, am 3 bist du schon wieder im Zürichbiet unterwegs gewesen. Dann bist du wahrscheinlich irgendwelche Verwandten besuchen am 25. Was man auch noch sieht, ist so, die Ferien.
Also das zu dem, also keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen ein lustiges Beispiel, aber man muss sich schon einfach bewusst sein, mit dieser Technologie oder mit dieser Randdatenaufzeichnung, da geben wir sehr viel von uns preis. Ungewollt natürlich. Weil da kann man wirklich nichts dagegen tun. Also deswegen auch so ein bisschen, vielleicht zuletzt, wie kann man sich eigentlich dagegen schützen? Und eigentlich gar nicht. Weil das Ding ist auch so, man kann keinen anonymen Teilnehmeranschluss haben. Also man kann nicht irgendwie irgendwo eine SIM-Karte kaufen ohne Identitätskarte. Man kann immer genagelt werden, sage ich jetzt mal, auf einen Anschluss, auf eine Identität. Also anonym kommunizieren mit dem Handy, das ist einfach etwas Unmögliches. Also anonym ohne Randdaten zu generieren. Und das Einzige, was man eigentlich tun kann, zumindest um diese Anrufe und SMS-Überwachung, die dann auch zu den Daten beiträgt natürlich, um das ein bisschen zu unterbinden, kann man halt wirklich auf Apps ausweichen und nur noch mit Signal und so telefonieren. Das ist dann einfach normaler Datenverkehr. Das wäre jetzt nicht etwas, das in diesem Tel-Datensatz auftauchen würde. Abgesehen davon, dass diese Dienste natürlich verschlüsselt sind. Aber eben, es geht ja nicht um den Inhalt, sondern um die Randdaten. Und was ich mir auch überlegt habe, man könnte natürlich das Handy immer wieder so ein bisschen in den Flugmodus versetzen. Eben, vielleicht gibt es sogar Apps dafür, die das Handy unregelmäßig in den Flugmodus versetzen. Damit könnte man dann vielleicht seine Daten ein bisschen künstlich schlechter machen. Mit Bequemlichkeitseinbußen garantiert. Das ist dann halt der Kompromiss. Aber jetzt rein von der Gesetzeslage können wir uns dagegen eigentlich nicht wehren. Außer natürlich werden politisch aktiv. Ja, das war's eigentlich schon. Vielen Dank. Jetzt bin ich offen für Fragen. Noch 13 Minuten.
Merci, Timo, für diesen unterhaltsamen Vortrag. Wer Fragen hat, möchte bitte auf der rechten Seite an den großen schwarzen Stehtisch gehen. Da steht ein Mikrofon bereit für Zuschauerfragen. Da kommt jemand, wunderbar.
Nur eine kurze Anmerkung. Ganz so positiv würde ich das nicht sehen. Die professionellen Analysten dieser Daten machen den Aufwand für die Analyse ja nur einmal, ne? Und danach können sie diese Analyse regelmäßig verfeinern und dann auch produktiv nutzen, ne? Also wie gesagt, ganz so positiv würde ich das nicht sehen.
Also ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich das irgendwie positiv sehe. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass man sich, glaube ich, schon auch fragen muss, was gibt diese Datenqualität her? Vielleicht auch, was gibt sie her bei Gerichtsprozessen zum Beispiel? Wo ist die Gefahr von Falschinterpretationen und so? Und einfach auf das wollte ich auch hinweisen. Und klar, ich meine, ich habe jetzt das für mich angeschaut oder journalistisch angeschaut. Es gibt sicher Leute, die haben noch viel mehr Skills und die können wahrscheinlich mehr mit den Daten machen. Das ist sicher so. Also danke für die Anmerkung.
Du hast verschiedene Methoden und Software erwähnt wegen der Datenanalyse. Hast du auch mit Maltego analysiert?
Also Maltego ist ja, soweit ich weiß, ich habe das eben noch nie verwendet. Das ist ja so ein Tool, um so Beziehungsnetzwerke auszuwerten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Finde ich aber auch jetzt eben nur beschränkt spannend, weil ich habe ja nur die Kontakte zu den Leuten, die ich von mir aus kontaktiert habe. Ich habe nicht die Kontakte, die Sie untereinander haben. Aber das wäre natürlich was, das man hat, wenn man eine große Menge von diesen Datensätzen auswertet.
Andere Frage, hast du nur reine GSM-Verbindungen analysiert oder auch Verbindungen, wo du mit deinem Mobiltelefon über WLAN irgendwie ins Netz gegangen bist?
Nein, das sind nur GSM-Verbindungen.
Reine GSM. Ja. Das wäre so ein Tipp von mir. Also du hast recht, du kannst diese Metadaten nicht komplett unterdrücken, das funktioniert nicht. Du kannst die Ermittler aber in Anführungszeichen ein bisschen ärgern, wenn du nach Möglichkeit über WLAN reingehst, eine VPN-Verbindung benutzt, am besten natürlich dein eigenes VPN-Gateway, und dann von diesem VPN-Gateway über Tor routest. Ja, das macht denen dann wenigstens ein bisschen Arbeit.
Ja, ist so. Weil WLAN wird auch, also WLAN, das ist dann auch öffentliche WLAN-Netze zum Beispiel, die haben auch eine Pflicht über die Speicherung von 6 Monaten, und da wird dann, das hat auch eine Recherche von uns gezeigt, da wird dann auch erhoben, auf, mit welchen IP-Adressen man kommuniziert über diese Netzwerke. Und genau, also da ist dann wirklich VPN und Tor und so eigentlich die einzige Lösung.
Wir haben noch gute 10 Minuten Zeit für Fragen. Gibt es noch Fragen? Dann bitte einmal aufstehen und zum Mikrofon laufen. Keine Hektik.
Danke für den Vortrag. Ich habe aus deiner Analyse irgendwie vernommen, dass du sehr viele Probleme mit den Angaben der Mobilfunker hattest. Eine Anmerkung an dich. Es gibt im Chaos-Umfeld sehr viele Leute, die entweder direkt an der Software arbeiten und wissen, was die Standards eigentlich bedeuten sollen. Und es gibt halt Leute, die bei den Mobilfunktechnikern arbeiten, um zum Beispiel die Antennen zu reparieren und zu fixen. Die können dir dabei alle helfen und wissen sofort, was das ist.
Auf jeden Fall.
Setz dich vielleicht mal mit denen in Verbindung.
Ja. Eben, ich würde auch sagen, noch vielleicht als Anmerkung, ich meine, ihr wisst jetzt, wie ihr so ein Gesuch stellt, und vielleicht machen das jetzt auch ein paar mehr, und ich denke eben so digitale Gesellschaft oder vielleicht Chaos Computer Club und so, die sind sowieso offen, wenn sich da mal ein paar Leute treffen und das mal gemeinsam anschauen wollen, weil dann kommt man, glaube ich, viel schneller weiter als jetzt ich, der da irgendwie was lange rumgemurkst hat.
Ja, aber trotzdem danke, dass du es gemacht hast. Ich denke, für die meisten hier war das doch eher neu, diesen Einblick mal zu haben. Und ich bitte nochmal um einen tollen Applaus für diese tolle Arbeit.
Danke. Okay.